ARD.
Als erstes erinnere ich mich an eine Panne.
Wir sind hier beim zweiten NPD-Verbotsverfahren.
Das führte dazu, dass in den Radios gemeldet wurde, die NPD ist vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. 10 Minuten später, als dann das Gesamturteil da war, war dann die zweite Meldung auf dem Draht. Es entstand natürlich eine völlige Verwirrung. Was jetzt? Verboten oder nicht verboten?
Ihr hört Die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. Euer Podcast, wenn ihr unsere Gegenwart besser verstehen wollt. In dieser Staffel geht es um das NPD-Verbotsverfahren und seine Folgen. Zum Beispiel für ein mögliches Verbotsverfahren gegen die AfD. Ein erstes Verbotsverfahren gegen die NPD ist gescheitert, weil der Verfassungsschutz zu viele V-Männer in der Partei platziert hatte. Ein paar Jahre später gibt es einen neuen Anlauf, die Partei zu verbieten. Und bei dem will man jetzt alles richtig machen. Nur nicht noch einmal so eine Blamage. Um diesen zweiten Anlauf geht es in dieser Folge. NPD, AfD und das Parteiverbot. Folge 2. Ab wann sind Nazis relevant? Ich bin Christine Auerbach und mein Reporter ist Thies Maaßen. Hallo Thies.
Hallo Christine.
Thies, du bist im BR der Experte für Rechtsextremismus und wer dich kennt, weiß, dass du ein wandelndes Lexikon bist. Also auch jetzt bei diesem Podcast, egal was ich dich frage, sagst du, den habe ich schon mal interviewt. Ich habe da noch mal was in meinem Archiv. Ich kann mal nachschauen, den habe ich mal auf einem Parteitag getroffen. Also dein Archiv ist riesig, wie groß?
Naja, also die neuen Sachen sind natürlich auf Festplatte, aber ich habe auch noch so einen Schuhkarton im Regal stehen, da steht Neonazis drauf und der ist ja voll mit Kassetten, Interviews mit Neonazis, Szeneaussteigern, aber vor allem ich habe viel mit Nazi-Opfern, also mit Leuten, die von denen attackiert und verletzt worden sind, gesprochen oder auch mit Angehörigen von Mordopfern.
Du sagst mir jetzt nicht wirklich, dass du noch Kassetten hast.
Oh doch.
Kannst du die noch abspielen?
Ich habe mal versucht, ein paar zu digitalisieren, aber das Projekt wäre so groß, da würde ich ein paar Wochen brauchen. Ich habe Thomann-Kassetten, ich habe Minidisc, ich habe DAT-Kassetten. Also das ist schon so eine Zeitreise, die bis ins letzte Jahrtausend zurückreicht.
Du solltest dich vielleicht nochmal mit Ursula Knapp austauschen, der Gerichtsreporterin, die wir gerade gehört haben, die wir auch schon aus den letzten Folgen kennen. Ich könnte mir vorstellen, dass die so ein riesiges Archiv hat wie du. Sie berichtet ja auch schon seit Jahrzehnten als Gerichtsreporterin vom Bundesverfassungsgericht und da kommt so einiges zusammen, denke ich. Ich kann mir vorstellen, sie ist auch so ein wandelndes Lexikon. Und
das glaube ich auch, ja. Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall.
Also sie erinnert sich auf jeden Fall noch sehr lebhaft an die Diskussionen zwischen ihren Kolleginnen und Kollegen und ihr, alle Gerichtsreporter, bei diesem zweiten NPD-Verbotsverfahren. Und sie sagt, die Prognosen, wie das Urteil ausfallen wird, die waren damals ziemlich unterschiedlich.
Wir hatten ja die Verhandlung gehört und haben auch diskutiert und haben beides gesehen. Wir haben beides gesehen, dass einerseits dies doch ganz klar verfassungsfeindlichen Ziele da sind und dass aber auch Zweifel bestehen, ob die Partei darauf ausgeht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Das ist die Formulierung im Grundgesetz, die Voraussetzung ist. Und einige waren bei uns der Meinung, die verbieten nicht und andere meinten, die machen das.
Also ich würde sagen, dann gehen wir es an, dröseln wir auf, wie das Gericht am Ende zu seinem Urteil gekommen ist. Nochmal zur Ausgangslage. Das erste Verbotsverfahren scheitert, weil zu viele V-Männer in der Partei sind. Es ist eine riesige Blamage für den Staat. All das gerne nochmal nachhören in unserer ersten Folge in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und nach diesem Scheitern des ersten Verfahrens tritt eben genau das ein, was die Kritiker damals befürchtet haben. Die Partei NPD wird eigentlich erst so richtig groß. Oder Thies, das kann man einfach so pauschal sagen.
Ja, die ist danach, könnte man fast sagen, durch die Decke gegangen. Also sie ist dann zum ersten Mal seit den 60er Jahren, also seit mehr als 40 Jahren, in den Landtag gewählt worden. Erst in Sachsen, später dann auch noch in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist ins Europaparlament eingezogen. Im Westen hat sie, zumindest einige kommunale Erfolge gehabt. Auch in Bayern, also in München oder in Nürnberg ist sie zum Beispiel unter einem anderen Namen, aber es war sozusagen NPD drin, in den Stadtrat eingezogen. Und die NPD unter ihrem damaligen Vorsitzenden Udo Vogt hat anschließend, kann man sagen, noch schamloser das gemacht, was sie vorher auch schon gemacht hat, nämlich sich ganz gezielt für militante Neonazis geöffnet, also aus der sogenannten freien Kameradschaftsszene. Die hat sie in die Partei geholt, Ich habe da mal eben mein Archiv durchgeschaut. Und ein Jahr nach diesem gescheiterten ersten Verbotsverfahren, da war ich auf dem NPD-Bundesparteitag, das war in Thüringen, in Leinefelde. Und da ist mir Thorsten Heise über den Weg gelaufen. Und Thorsten Heise, muss man sagen, war damals eine der wichtigsten Figuren der Neonazi-Szene, hat auch einen Versandhandel für Nazi-Musik betrieben und er ist heute noch einer der wichtigsten. Und der ist nach diesem gescheiterten ersten NPD-Verbotsverfahren in die NPD eingetreten. Und ich habe ihn gefragt, warum.
Ja, ich denke, dass die Partei mir eine politische Heimat geben kann. Zumindest auch mit der Aktion Volksfrontbewegung. Freie Kräfte arbeiten zusammen, die DVU arbeitet zusammen, viele andere parteigebundene Kräfte werden zusammenarbeiten. Und es wird eine große gemeinsame Liste geben und das ist natürlich eine feine Sache.
Der Herr Vogt hat Sie ja selber in einem Interview schon als nationalsozialistische Kräfte bezeichnet. Würden Sie sich auch so bezeichnen?
Ich weiß nicht, ob er das getan hat. Also ich selber möchte mich als Volkssozialist betrachten, als ich angefangen habe politisch. Aber wissen Sie, das Alter macht auch milde. Volk bleibt, Sozialist auch. Demokrat kam dazu.
Boah, Demokrat kam dazu.
Ja, da kann man sein ironisches Grinsen so richtig durchhören, finde ich, bei diesem O-Ton.
Auf jeden Fall.
Siegesgewiss die NPD war, also wie gesagt, diese Volksfront, die haben sich auch geöffnet, nicht nur für die freien Kameradschaften, sie haben auch diese Deutsche Volksunion, eine andere rechtsextreme Partei mit reingeholt, also die haben sich schon richtig toll gefühlt. Thorsten Heise hockt übrigens heute noch im Bundesvorstand der NPD, Heimat nennt sie sich mittlerweile, aber da hockt er immer noch im Bundesvorstand und er ist nebenbei bemerkt ein guter Bekannter von Björn Höcke, also dem Thüringer AfD-Chef, der ja sowas wie der ungekürte Führer der AfD ist. Die Zeit hat vor ein paar Jahren mal berichtet, dass Heise ihm sogar beim Umzug geholfen haben soll. Die wohnen recht nah beieinander.
Also die sind dann nicht nur ideologisch nah beieinander.
Nee.
Bleiben wir mal bei der NPD. Also die NPD, die wächst nach diesem ersten gescheiterten NPD-Verbotsverfahren gegen sie. Sie strotzt vor Selbstbewusstsein. Und es wächst noch was anderes in Deutschland. Das erkennt man aber nicht. Das sieht man nicht. Das wird Jahre später Deutschland aber schwer erschüttern. Und am Ende der Auslöser dafür werden, dass man einen neuen Versuch startet, die NPD doch noch zu verbieten.
MDR1 Radio Thüringen. Nachrichten. Mit Markus Wetterauer. Zwei Leichen in Eisenach entdeckt. Talfahrt von Carl Zeiss Jena geht weiter. Das Wetter in Thüringen nachts locker bewölkt und trocken bis 3 Grad. In Eisenach sind in einem ausgebrannten Wohnmobil zwei Leichen gefunden worden. Wie ein Polizeisprecher MDR1 Radio Thüringen sagte, wird ein Zusammenhang mit einem Sparkassenüberfall am Morgen in Eisenach nicht ausgeschlossen.
Ja, das war der NSU. Das war der Moment, in dem der NSU, die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, aufgeflogen ist. Die beiden Leichen im Wohnmobil waren die beiden Neonazi-Terroristen Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos, die sich umgebracht haben, als sie von der Polizei entdeckt worden sind. Die dritte im Bunde stellt sich kurz darauf der Polizei, Beate Zschäpe ist das, und sie sitzt gerade ihre lebenslange Haftstrafe wegen der NSU-Morde ab. Fast 14 Jahre waren die drei untergetaucht und haben gezielt Menschen in ganz Deutschland ermordet. 9 Menschen mit Migrationsgeschichte und eine Polizistin. Und was in den Tagen und Wochen und Monaten nach dieser Radiomeldung ans Licht gekommen ist, macht vielen in Deutschland erst so richtig klar, hey, wir haben ein Problem mit rechtem Terror. Und zwar ein großes Problem. Und es macht auch klar, es gibt Verbindungen zwischen NSU und der NPD. Thies, was ist da am Ende rausgekommen? Wie groß war diese Verbindung? Du hast ja auch diesen Prozess verfolgt von A bis Z gegen Beate Zschäpe und ja, die anderen Mitglieder, die Leute, die im Dunstkreis vom NSU unterwegs waren.
Ja, hier vom Oberlandesgericht 5 Jahre lang, die mein Leben geprägt haben. Also zu deiner Frage zurückzukommen. Ja, es gab tatsächlich Verbindungen zwischen NPD und NSU. Das kann man sehr gut an 2 Personen festmachen. Das eine ist der ehemalige stellvertretende Thüringer NPD-Landesvorsitzende Tino Brandt. Mit dem haben wir uns schon im ersten Teil dieses Podcasts ja ausführlich beschäftigt. Er ist einer der Spitzel gewesen, wegen denen das Verbotsverfahren gescheitert ist.
Genau. Spitzelname. Otto hieß er. Und 200.000 D-Mark hat er für diese Spitzeldienste bekommen. Hat ganz gut verdient, der Mann.
Auf jeden Fall. Und dann kam eben raus, dieser Tino Brandt war nicht nur Spitzel des Verfassungsschutzes, sondern er war auch ganz nah dran am NSU. Also man kann sagen, er hat als Neonazi-Aktivist in den 1990er Jahren ja so ein bisschen das Biotop geschaffen, aus dem dann der NSU gewachsen ist sozusagen. Also er war die zentrale Figur des Thüringer Heimatschutzes, so haben sie sich genannt, und aus dem dann der NSU hervorgegangen ist. Und nachdem das NSU-Kerntrio Mundlos, Bönhardt und Zschäpe da 1998 untergetaucht war, Da hat er zum Beispiel auf Nazi-Konzerten Geld für die gesammelt, damit die ja ihr Leben im Untergrund überhaupt finanzieren konnten. Und er hat selber ausgesagt, das war im Untersuchungsausschuss in Stuttgart zum NSU, dass auch Gelder des Verfassungsschutzes an die drei Untergetauchten geflossen ist. Angeblich sogar mit Wissen des Verfassungsschutzes. Also er wurde dann dort gefragt in Stuttgart von den Landtagsabgeordneten im Untersuchungsausschuss, ja, wusste denn der Verfassungsschutz, dass Gelder an die drei fließen? Und hat er gesagt, ja klar, natürlich wussten die das.
Also ganz kurz, ich muss da nochmal einhaken. Das klingt einfach wie in so einem schlechten Thriller, ja, das wie in so einem Spionage-Thriller, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, dass das in Deutschland passiert ist. Ja,
das ist einfach ein schlechter Spionage-Thriller. Das ist einfach ein Skandal, der auch bis heute noch nicht wirklich komplett aufgearbeitet worden ist. Und es geht ja noch weiter. Also es gibt noch einen zweiten Mann, der noch näher dran war am NSU, und das war Ralf Wohleben. Der war auch Funktionär der NPD, auch stellvertretender Landesvorsitzender eine Zeit lang, und der hat die Mordwaffe besorgt, die berühmt-berüchtigte Cesca, mit der NSU 9 Migranten umgebracht hat.
Es ist völlig unverständlich. Man hat das alles gehört natürlich, aber das ist nochmal so zusammengefasst. Ich kann eigentlich nur die ganze Zeit den Kopf schütteln. Und es wird, glaube ich, auch gut klar, warum die NPD nach dem Aufliegen des NSU wieder so im Fokus steht.
Ja, aber was dann andererseits wiederum seltsam ist, ist, dass das Aufliegen des NSU zwar der Auslöser war für diesen Verbotsantrag, also nur 4 Monate nachdem eben diese Meldung da kam aus Eisenach mit den 2 Leichen im Wohnmobil, gab es dann im Bundesrat erstmals die Diskussion darüber, sollen wir jetzt ein neues Parteiverbotsverfahren machen. Aber im Verfahren selber hat der NSU dann kaum eine Rolle gespielt. Also man hat es vermieden. Den NSU zum Beispiel hätte man vielleicht machen können, als bewaffneten Arm der NPD darzustellen. So kam der NSU dann auch bei der Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht praktisch gar nicht vor. Vielleicht, kann ich jetzt nur mutmaßen, war dieses Thema NSU wegen der vielen staatlichen Verwicklungen und Versäumnisse, also wir haben jetzt hier nur einen Bruchteil dessen aufgezählt, was da wirklich alles dahinter steckte.
Die Spitze vom Eisberg.
Ja, wirklich nur die Spitze vom Eisberg. Vielleicht war es denen einfach auch zu heiß, den Antragstellern. Also gerade auch mit Blick natürlich auf das Scheitern des ersten Verbotsantrages, das ja gescheitert ist, an staatlichen Verwicklungen.
Okay, wird sich vielleicht auch nie klären, bleiben Mutmaßungen. Bleiben wir mal bei dem, was wir haben, was wir fix haben. Wir haben vor allem alles zusammen, was man für den Start des Verbotsverfahrens braucht. Wir haben eine NPD, die aktiv ist, die wächst, Verbindungen zum NSU hatte. Wir haben ein Deutschland, das nach dem Aufliegen des NSU intensiv über rechte Gewalt und rechten Terror diskutiert. Also auch die Stimmung in der Gesellschaft ist offen für so ein Verfahren. Und wir haben jemanden, der den Antrag stellt. Das können bei Parteiverboten ja nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung. Und in diesem Fall hat es der Bundesrat gesagt. Der hat gesagt, wir versuchen es. Aber wir brauchen natürlich einen Antrag, der richtig gut geschrieben ist. Weil wir können uns keine Blamage wie beim ersten Verbotsverfahren leisten. Und ja, wir brauchen jemanden, der alle Informationen zusammenträgt und juristisch begründet, warum die NPD verfassungsfeindlich ist und verboten werden muss. Klar ist, wie gesagt, der Antrag, der muss gut werden, der muss wasserdicht sein. Ja, und er hier, der hat gesagt, mach ich, ich setz mich dran.
So ganz weiß man das natürlich selber gar nicht, wie man dazu kommt, nicht, wenn man irgendwann gefragt wird.
Ja, ein bisschen Understatement, ja, wurde halt irgendwie gefragt, er weiß selber nicht so genau, wie er dazu kommt. Christoph Möllers ist das, den hast du getroffen, Thies, in Berlin. Und wir hören euch jetzt hier schon, wie ihr durch eine Villa geht, hast du mir erzählt.
Ja, das war im Berliner Nobelstadtteil Grunewald, da war ich vorher auch noch nie in meinem Leben. Und dort betreut Christoph Möllers im Wissenschaftskolleg, so nennt sich das, und das ist eben untergebracht in so einer alten Villa und ein schöner Neubau und außenrum wunderschöner Garten. Da betreut er Forscher aus der ganzen Welt, die ein akademisches Jahr dort machen, also ein Jahr lang einfach mal eine Forschungsarbeit vorantreiben wollen. Im Hauptberuf ist Möllers aber Professor an der Berliner Humboldt-Uni. Da hat er den Lehrstuhl für öffentliches Recht inne, insbesondere Verfassungsrecht und Rechtsphilosophie. Ja, und nebenbei, da vertritt er auch mal immer wieder die Bundesregierung vor Gericht, also zum Beispiel, als es um die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ging, oder eben auch den Bundesrat im zweiten NPD-Verbotsverfahren. Also er hat den Verbotsantrag dann gegen die NPD zusammen mit seinem Kollegen Christian Waldhoff geschrieben.
Und wir sind so ein bisschen, glaube ich, auch als ein Tandem ausgewählt worden, auch aus so einem bisschen Parteiproporz. Also ich war dann eher so der Linke und er war eher so der Konservative.
Also er ist schon so ein bisschen schnoddrig, oder? Ja. Also so wie der klingt, ist vorher so, ich weiß nicht genau, warum ich ausgewählt wurde. Dann, ich war der Linke, er der Konservative. Er ist ja Jurist, er ist Professor für Recht, hast du gerade gesagt. Ist der so, wie er sich anhört? Hört sich jetzt nicht an wie so ein Rechtsprofessor.
Ja, der kommt tatsächlich so rüber. Also jetzt nicht so, wie man sich einen grauen Juristen vorstellen würde. Und es macht auch Spaß, ihn zu interviewen, weil man gleich so ein bisschen ins Plaudern kommt und er auch nicht unbedingt immer in diesem klassischen Juristendeutsch antwortet.
Wie sind die vorgegangen beim Antragsschreiben?
Naja, die haben natürlich vor allem Akten gefressen, muss man mögen. Er hat mir gesagt, er mag das. Also die haben Material, das ihnen der Bundesrat, also die Bundesländer zur Verfügung gestellt hat, durchgeackert, sortiert, bewertet und dann irgendwann eine Argumentation daraus entwickelt.
Hoffentlich ohne Material von V-Leuten, die in der Führungsspitze der Partei waren, oder?
Zumindest haben die Innenminister der Länder tatsächlich eine offizielle Erklärung abgegeben und unterschrieben. Die liegt auch diesem Verbotsantrag bei. Und da erklären sie, dass auf der NPD-Führungsebene zumindest keine V-Leute mehr waren, dass die abgeschaltet worden sind. Anders als im ersten Verbotsverfahren, wo wir ja fünf V-Leute in der Führungsebene hatten mindestens. Und dass das Beweismaterial insgesamt auch sozusagen spitzelfrei ist, also keine Zitate von V-Leuten vorkommen. Das meiste in Möllers Antrag, so hat es mir jedenfalls erzählt, stammt sowieso aus öffentlichen Quellen. Also gab ja auch genug, ehrlich gesagt, also offizielle NPD-Dokumente wie Parteiprogramm, Satzung, Parteizeitungen, Flugblätter, Plakate oder auch diese berüchtigte Schulhof-CD, die die NPD damals vor Schulen verteilt hat mit einschlägigen Rechtsrock-Bands, habe ich auch noch irgendwo in meinem Archiv rumliegen.
Ich kenne die auch, die war bei unserer Schule auch, haben wir dann im Geschichtsunterricht besprochen. Es war eine sehr eindrückliche Geschichtsstunde damals, das ist wirklich mir im Kopf hängen geblieben, diese Songs.
Ja. Okay, super, wenn man das so dann in der Schule auch gleich aufgreift, dann hattet ihr einen guten Lehrer auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und dann gab es auch noch Gutachten, auf die Möllers zurückgreifen konnte. Und eins ist da ganz zentral, das war das Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte hier in München, das sozusagen aus historischer Sicht NPD und NSDAP verglichen hat. Also die heutigen Nazis in Anführungszeichen, die Neonazis mit den damaligen Nazis. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig, also dass die ziemlich ähnlich sind. Und ja, das tragen die so zusammen. Möllers und sein Kollege Waldhoff schreiben dann schlappe 264 Seiten Antrag und der wird dann so nach einem Jahr, so lange haben sie dafür gebraucht, beim Bundesverfassungsgericht eingereicht.
Jetzt ist ja dieses Sammeln von Informationen das eine, das ist noch relativ einfach wahrscheinlich. Du hast gesagt, das waren öffentlich zugängliche Quellen. Warum ich mich so gefreut habe, als uns Christoph Möllers für dieses Interview zugesagt hat, ist, weil wir durch ihn eben auch gut mitbekommen, wie sie dann argumentiert haben. Weil das ist ja die Krux. Wie weist man einer Partei nach, dass sie verfassungsfeindlich ist? Und das ist ja auch genau die Frage, die wir uns jetzt stellen müssen. Also falls es ein Verfahren gegen die AfD geben wird. Und genau deswegen machen wir diese Staffel von Die Entscheidung, ja, um rauszufinden, was kann man von diesem NPD-Verbotsverfahren lernen für ein potenzielles Verfahren gegen die AfD. Also was taugt als Vorlage, was taugt da vielleicht auch nicht. Und dazu liefert uns Möllers natürlich einige Informationen. Und mir sind da zwei Teile aus eurem Interview im Gedächtnis geblieben. Thies, ich habe das natürlich zur Vorbereitung jetzt auf die Aufzeichnung auch ganz gehört. Und einmal sagt er da, eines ihrer Hauptargumente, das die Verfassungsfeindlichkeit der NPD belegen sollte, war, dass die Partei einen, ich zitiere, ethnischen Volksbegriff hat. Und sowas in der Art wird ja eben auch der AfD vorgeworfen. Wir hören mal rein, was er dir dazu genau in diesem Interview gesagt hat.
Also unser Argument zum ethnischen Volksbegriff, von dem würde ich schon sagen, das hat die Diskussion schon so ein bisschen verändert, tatsächlich bis heute, würde ich mal so behaupten, ganz keck. Nicht so, dass wir das allein erfunden hätten, aber so aufbereitet und so war das eigentlich bis dahin nicht.
Dies, was ist dieser ethnische Volksbegriff, den die NPD vertreten soll?
Kurz gesagt, das gilt ja auch nicht nur für die NPD, sondern man kann schon fast sagen, für die gesamte extreme Rechte werden Deutsche über ihre ethnische Herkunft definiert. Was das dann genau heißt, das wird meistens nicht so genau ausgeführt, wahrscheinlich auch aus juristischen Gründen. Also wie weit muss denn mein Stammbaum zurückreichen, damit ich ein echt ethnisch reiner Deutscher bin? Also müssen meine Großeltern alle Deutsch sein? Was ist, wenn der Opa Italiener war? Es ist so eine Art Blutsrecht, kann man sagen. Und das auch auf einer völlig realitätsfremden Reinheitsvorstellung und auch menschenfeindlichen Reinheitsvorstellung beruht. Also, ob es jemals reine Deutsche gegeben hat, ich habe so meine Zweifel. Also, mein Bruder zum Beispiel, der hat mal so einen Test gemacht, wie sie gerade ganz modern sind, diese DNA-Tests. Der gilt auch für mich, weil mein Bruder und ich
ähnliche Gene.
Ziemlich ähnliche Gene, genau. Und da heißt, von unseren Genen stammen 16,5% vom Balkan, 15% aus Osteuropa, 5% aus Italien und so weiter und so fort. Also ich bin kein reiner Deutscher, wenn es danach geht. Und ich würde auch mal bezweifeln, dass es das überhaupt gibt. Und dieser ethnische Volks Begriff, wo er halt sagt, reine Deutsche, nur die sind tatsächlich Deutsche, der widerspricht auch unserem Grundgesetz. Da steht in Artikel 116 klipp und klar drin, Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Also wer einen deutschen Pass hat, der ist deutsch. Punkt aus.
Okay, also diese Definition auf jeden Fall schon mal merken mit diesem ethnischen Volksbegriff oder sowas in der Art. Der heißt jetzt heute anders, hantiert auch die AfD, das wird ihr oft vorgeworfen. Er kam auch wieder auf die Tagesordnung rund um dieses Geheimtreffen in Potsdam am Anfang von diesem Jahr. Die Frage, wer darf in Deutschland wohnen, wer nicht, aus Sicht der extremen Rechten.
Wer soll abgeschoben, deportiert werden?
Ja, andere Worte dafür, die aber auch gefallen sind in dem Zusammenhang. Um diesen ganzen Begriff, um diese ganze Sache wird es in der kommenden Folge von Die Entscheidung noch stark gehen. Deshalb diese Definition von dir, ethnischer Volksbegriff und auch, dass der im zweiten NPD-Verbotsverfahren eben eine große Rolle gespielt hat, diese Sachen schon mal merken für die kommenden Folgen. Ich habe gesagt, es sind zwei Argumente, die mich bei Möllers stark interessieren. Das zweite Argument vom Antragsschreiber Christoph Möllers und seinem Team war das auch was für ein potenzielles AfD-Verfahren wichtig werden könnte. Und das ist die Frage, wie beweist man, dass eine Partei Gewalt sät, obwohl die Partei selbst vielleicht gar nicht direkt zur Gewalt aufruft oder direkt schlägert oder irgendwas anderes Gewalttätiges macht. Also beim NPD-Verbotsantrag jedenfalls haben sie da so argumentiert, sagt Christoph Möllers.
Da haben gesagt, naja, wenn die Partei Angebote macht, in denen regelmäßig vielleicht Straftaten passieren, also man organisiert permanent Demonstrationen legalerweise vor irgendwelchen Asylbewerberunterkünften und jedes Mal passiert aber eine Straftat. Ich glaube, jedes Mal wird ein Molotow-Cocktail geworfen, aber jedes Mal wird jemand verprügelt, dann wird man sagen, naja, okay, also hier haben wir im Grunde sowas wie ein handlungsanleitendes Potenzial, weil die Partei sozusagen nicht nur einmal, sondern mit einem gewissen Pattern Räume schafft, in denen dann Gewalttaten stattfinden, die vielleicht nicht von ihren Mitgliedern begangen werden, aber die doch irgendwie in einem Kontext stattfinden, den sie ermöglicht hat. Das war so ein Versuch im Grunde, daran zu kommen.
Und das fand ich eben super spannend. Er und sein Team, die haben argumentiert, dass eine Partei nicht selbst verfassungsfeindliche Taten begehen muss, um trotzdem verfassungsfeindlich zu sein, sondern dass es eben schon reicht, wenn sie durch das, was sie als Partei machen kann, also ganz legal, Demos anmelden, Kundgebungen, Räumlichkeiten zur Verfügung stellen, etc., etc., eben Raum gibt für verfassungsfeindliche Taten. Also man muss diese Taten dann nicht selbst durchführen als Partei und kann trotzdem verfassungsfeindlich sein. Also diese Argumentation, die finde ich wirklich sehr, sehr interessant, auch für unsere heutige Zeit.
Ja, und das ist auch eine durchaus realistische Einschätzung der extremen rechten Szene. Damals schon und heute eigentlich noch mehr, kann man fast sagen. Das ist eben nicht so ein monolithischer Block oder so dieser klassische die Führerpartei, die durchhierarchisiert ist, oben wird befohlen, unten wird ausgeführt, sondern die extreme Rechte ist ein Netzwerk. Und die NPD ist ja gerade dadurch groß geworden, dass sie sich diesem Netzwerk geöffnet hat und sich, also auch ihre Immobilien, ihre Ressourcen, ihre Gelder, den sogenannten freien Kameradschaften, den unorganisierten Neonazis sozusagen und den kleinen Gruppen zur Verfügung gestellt hat. Und das war dann am Ende eine Win-Win-Situation für alle, weil die Neonazis haben dann im Gegenzug die Partei nicht nur gewählt, sondern sie haben dann zum Beispiel die Plakate geklebt oder Flugblätter verteilt, Schulhofs-CDs verteilt oder eben auch vielerorts einfach eine Atmosphäre der Angst und Gewalt verbreitet.
Kann man das vielleicht so ein bisschen vergleichen wie beim Fußball? Also da sind ja die Vereine auch dafür verantwortlich eigentlich, was ihre Fans machen. Wenn da Hooligans dabei sind, Leute, die schlägern, dann kann auch der Verein eben Probleme für diese Fans bekommen.
So ungefähr läuft jedenfalls die Argumentation, die Möllers und Waldhoff da aufgebaut haben, würde ich auch sagen. Ja, genau. Also man kann sich nicht aus der Verantwortung stehen und sagen, ich habe ja bloß angemeldet, die Demo, ich habe damit nichts zu tun.
Okay, lass uns zusammenfassen. Der Antrag, der ist fertig. Möllers hat ihn geschrieben oder Möllers und sein Team haben ihn geschrieben. Der Bundesrat reicht ihm beim Bundesverfassungsgericht ein, das prüft das alles. Und nach 3 Jahren beginnt das Verfahren gegen die NPD tatsächlich. Am 1. März 2016 treffen die Prozessparteien in Karlsruhe aufeinander. Das Verfahren wird, wie bei Gerichtsverfahren üblich, nicht aufgezeichnet. Deshalb haben wir kein Archivmaterial davon. Aber wir haben ja Christoph Möllers, der natürlich als Vertreter des Antragstellers des Bundesrates vor Ort ist. Und deswegen tauchen wir jetzt mal in dieses Verfahren wirklich tief zusammen mit ihm ein. Das Setting ist folgendes im Gericht. Lass uns das zusammen erzählen, Thies. Es wird spannender, sonst habe ich jetzt so einen Monolog. Ich fange an.
Mit Musik.
Mit Musik. Möllers und die Vertreter des Bundesrates sitzen, vom Saal aus gesehen, links vor der Richterbank. Rechts sitzen ihre Gegner, die Vertreter der NPD.
Hinter einer Glaswand dann, auf der rechten Seite volle Zuschauerbänke und auf einer Empore an der Rückwand die Presse, die natürlich genau zuschaut und zuhört, was Möllers da so von sich gibt. Also da ist richtig, richtig viel Druck.
Ja, ja, daran darf man gar nicht denken.
Aber nicht nur Christoph Möllers und der Bundesrat stehen unter Druck, auch die NPD.
Also man merkte, die hatten großen Wert darauf gelegt, dass sie da sich gut benehmen und alle diese Schüler da so saßen und sich quasi nicht bewegten.
Das ist auch nicht verwunderlich, weil für die NPD geht es bei dieser Verhandlung um alles. Werden sie wirklich verboten, ist das das Ende der Partei. Auflösung, Verbot aller Nachfolgeorganisationen, kein Geld mehr.
Ja, aber für Möllers und den Bundesrat, da geht es ja auch um richtig viel. Es geht um die Demokratie. Wenn ihr Antrag scheitert, hat die NPD es schwarz auf weiß, dass sie nicht verfassungsfeindlich ist.
Dann haben wir eigentlich auch damit gerechnet, das hat auch zu einer gewissen Anspannung geführt, dass die NPD jetzt noch sozusagen so Skandale erfindet. Nicht? Jetzt auf einmal in der mündlichen Verhandlung sagt, naja, also hier haben wir ja noch den und den V-Mann dort und dort sitzen, ohne Begründung, aber irgendwie, was machen wir dann? Kann das Gericht das überprüfen und so? Also wir hatten tatsächlich uns auch darauf vorbereitet, auch überall anrufen zu können in den Ländern und Dinge nachprüfen zu können und so.
Für beide Seiten steht also ziemlich viel auf dem Spiel.
Und jetzt geht's los.
Christoph Möllers wird befragt. Und auch wenn er ein alter Hase ist, das ist schon was Besonderes, auch für ihn.
Das liegt auch am Setting. Der Richtertisch, vor dem er steht, ist leicht erhoben. Dahinter 8 Richterinnen und Richter in ihren scharlachroten Roben. Und genau in der Mitte vor ihnen, da steht ein Pult.
Wer was zu sagen hat, wird aufgerufen, muss von seinem Platz im Saal aufstehen und an dieses Pult treten. Erst dann darf er oder sie reden.
Man muss jedes Mal aufstehen, wenn man was sagt. Man muss überlegen, was nehme ich da jetzt mit? Habe ich da so einen Haufen Zettel oder vertraue ich da einfach meiner Geistesgegenwart? Man muss auch so ein Format finden dafür, was für Notizen man sich da macht, weil man nicht alles ablesen will. Also das machen auch Leute, aber das ist eigentlich nicht wirklich zielführend. Und andererseits aber auch jetzt nicht so alles aus dem Kopf machen kann und so weiter. Also es gibt so viele kleine praktische Probleme.
Die Richter in ihren scharlachroten Roben starten ihre Befragung. Wobei Möllers nennt das ein bisschen anders.
Das ist dann schon so ein bisschen drittes Staatsexamen, wenn man da sitzt vor den 8 Leuten und man sieht auch nicht immer gut da aus. Es gibt immer eine Frage, die man nicht so zufrieden hat, dass der Senats beantworten kann.
Thies, mal raus aus dieser Szene. Diese mündliche Verhandlung hat 3 Tage gedauert. Was hast du gedacht damals? Du hast ja da auch berichtet. Geht es durch? Also wird die NPD am Ende wirklich verboten werden?
Naja, das Besondere am Bundesverfassungsgericht ist, dass da nicht nur das zählt, was öffentlich verhandelt wird, sondern auch das, was die Richterinnen und Richter sozusagen am Schreibtisch hinter den Kulissen sich selbst erarbeiten. Also es ist ganz anders als in Strafprozessen zum Beispiel. Da ist die mündliche Verhandlung zentral. Und es ist natürlich auch völlig anders, als wir es aus irgendwelchen Hollywood-Schinken kennen. Also wo dann die Befragung im Kreuzverhör.
Der große Showdown.
Genau. Und das Plädoyer. Und das ändert alles. Und plötzlich ist es der große Gamechanger. Nee, beim Bundesverfassungsgericht, da passiert viel im Hinterzimmer sozusagen. Also weil die Richter und Richterinnen ja sich tatsächlich vieles selber erarbeiten müssen. Die müssen alles prüfen. Und als Beobachter versucht man dann immer an dem, wie die Richter fragen, was sie fragen, Rückschlüsse darauf zu ziehen, in welche Richtung es denn gehen könnte. Und wir haben ja schon von Gerichtsreporterin Ursula Knapp am Anfang dieser Folge gehört, im Presseraum des Bundesverfassungsgerichtes ist nach der Verhandlung kräftig diskutiert worden, wie dieses Urteil ausfallen könnte und man war sich nicht einig.
Eine klare Tendenz, wohin es geht, kann man vorher nicht eindeutig erkennen. Alle warten also wirklich auf das Urteil. Ja, und dann kommt es. 9 Monate nach der Anhörung, am 17. Januar 2017, es ist eine Eilmeldung damals und die geht bei vielen Radiosendern zum Beispiel sofort auf Sendung, auch bei uns im Bayerischen Rundfunk.
Und wir schauen nochmal nach Karlsruhe. Das ist eine faustdicke Überraschung. Die rechtsextreme Partei NPD ist verfassungswidrig. Das haben die Karlsruher Richter gerade eben geurteilt. Und demnach muss die NPD aufgelöst werden. So viel gerade eben aus Karlsruhe zu hören. Das Urteil ist nur ein paar Sekunden alt. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Mehr Infos dann spätestens in unseren Nachrichten um 11.
Tja, aber das ist eben falsch. Weil da hat die Panne angefangen, von der uns die Gerichtsreporterin Ursula Knapp schon ganz am Anfang erzählt hat.
Es entstand natürlich eine völlige Verwirrung. Was jetzt? Verboten oder nicht verboten?
Was ist da passiert? Das war Folgendes. Ursula Knapp kennt sich mit den Abläufen im Bundesverfassungsgericht natürlich aus. Sie berichtet da ja jeden Tag drüber. Viele andere Journalisten, die eingeteilt waren, um über dieses lang erwartete Urteil zu berichten, die kannten sich vielleicht mit Rechtsextremismus gut aus, so wie ja du auch, Thies, aber eben nicht unbedingt mit den Abläufen am Bundesverfassungsgericht.
Bei Parteiverbotsverfahren ist es üblich, dass erst der Antrag verlesen wird. Und der Antrag war ja, die NPD wird als verfassungswidrig verboten, ihr Vermögen wird eingezogen, alle Nachfolgeorganisationen werden verboten und so weiter. Die Urteilsverkündungen werden hier live übertragen, sodass auch viele an den Phoenix oder sonst wo Geräten saßen und das gehört haben. Und dann meldeten, die NPD ist verboten. Sie hatten den Antrag gehört, aber nicht das Urteil, sie haben das verwechselt. Führte dazu, dass in den Radios gemeldet wurde, die NPD ist vom Bundesverfassungsgericht verboten worden.
Genau, wie im BR eben damals.
Oh Gott, ich war echt gottfroh damals. Ich war auch für die Berichterstattung eingeteilt, aber ich musste nicht sofort pünktlich um eine Minute nach zehn auf Sendung und berichten, sondern ich hatte ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Also von mir gibt es Gott sei Dank keine solche Meldung, die man aus dem Giftschrank ziehen könnte.
Aber ich habe dich beobachtet, während jetzt Ursula Knapp geredet hat. Du warst wieder zurückversetzt in die Zeit. Also du hast dich jetzt gerade nicht wohlgefühlt, weil du
Ich fühle da natürlich mit. Also ich meine, es ist natürlich der Super-GAU, wenn sowas passiert und man eine Stunde lang einfach was Falsches berichtet.
Es kommt dann aber doch die Urteilsverkündung und die hat es auch in sich. Sie ist auch nicht so leicht zu verstehen, muss man ganz ehrlich sagen, dieses Juristendeutsch. Dieses Urteil trägt Andreas Voskuhle vor, der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Und der steht da eben in dieser roten Robe und sagte erstmal das.
Der Parteiverbotsantrag des Bundesrates vom 1. Dezember 2013 hat im Ergebnis keinen Erfolg.
Also die Partei NPD wird nicht verboten.
Nach einstimmiger Auffassung des Zweiten Senats verfolgt die NPD zwar verfassungsfeindliche Ziele, es fehlt aber derzeit an konkreten Anhaltspunkten von Gewicht, die es möglich erscheinen lassen, dass ihr Handeln zum Erfolg führt.
Das muss man jetzt eben übersetzen, weil das ist die Krux, das ist das, was dieses NPD-Verbotsverfahren ausmacht und warum das auch so schwierig zu verstehen war. Er sagt da, die NPD ist verfassungsfeindlich, aber sie wird nicht verboten, weil sie zu klein ist.
Sehr gut zusammengefasst, genauso kann man das sagen. Also das schriftliche Urteil hat so schlappe 1000 Seiten, aber die einzelnen Argumente kann man wirklich ungefähr so zusammenfassen. Also erstmal die Argumentation, die klar macht, die NPD ist verfassungsfeindlich. Da urteilen die Richter, die NPD will unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen. Sie missachtet die Demokratie und das Parlament und sie will sie abschaffen. Sie will auch bestimmte gesellschaftliche Gruppen ausgrenzen, verächtlich machen, entrechten. Zum Beispiel, das steht zwar so nicht im Urteil, aber das kann man sich ja denken, Migranten, Juden, Sinti und Roma. Und sie verletzt damit die Menschenwürde, also das oberste Prinzip unserer Verfassung. Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auf diesen Artikel 1 bezieht sich das Bundesverfassungsgericht eben auch in seinem Urteil. Last but not least, sagen die Richter, sie ist auch wesensverwandt mit dem historischen Nationalsozialismus. Das heißt, ihr Programm ist ganz nah dran an dem der NSDAP. Und das, was sie politisch durchsetzen will, geht ganz stark in Richtung Adolf Hitler und Nazi-Diktatur.
Und wenn ich dich das jetzt so aufzählen höre, ja, dann würde ich sofort sagen, okay, ist verfassungsfeindlich, deswegen muss diese Partei verboten werden. Ja.
Aber, hat sich für viele auch so angehört. Ja.
Genau, aber da kommen wir eben jetzt an das, was dieses spezielle Parteiverbot bei uns in Deutschland ausmacht. Das ist eben nicht so einfach. Da geht es nicht nur darum, ob eine Partei verfassungsfeindliche Gesinnung hat, sondern es geht eben noch weiter. Und das ist das, was dieses Parteiverbot auch so schwierig macht und was eben diese Diskussion jetzt um ein mögliches Verbotsverfahren zur AfD so anheizt. Es geht nicht um diese Gesinnung und deshalb haben die Richter auch klar gemacht, selbst wenn es verfassungsfeindlich ist, was die NPD macht, für ein Parteiverbot reicht es nicht aus. Weil, und das begründet der Richter Voskuhle so,
das Parteiverbot ist kein Gesinnungs- oder Weltanschauungsverbot.
Und dieser Satz ist wirklich zentral. Das heißt, eine Partei kann bei uns nicht allein deswegen verboten werden, weil ihre Gesinnung verfassungsfeindlich ist. Es reicht also nicht, dass man als Partei nur verfassungsfeindlich ist. Eine Partei muss zum Beispiel auch groß genug sein, um diese verfassungsfeindliche Gesinnung dann auch durchsetzen zu können. Und konkret sagt dazu der Richter Voskuhle in dem Urteil eben Folgendes.
Lässt das Handeln einer Partei aber nicht einmal die Möglichkeit eines Erreichens ihrer verfassungsfeindlichen Ziele schließen, bedarf es des präventiven Schutzes der Verfassung durch ein Parteiverbot als schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde nicht.
Also bedarf es des Parteiverbotes nicht. Ja, die NPD kann diese Ziele gar nicht erreichen, weil sie zu klein ist. Das hat ja gesessen, oder? Also die NPD hat eigentlich wieder gewonnen, wurde nicht verboten.
Gewonnen würde ich es vielleicht nicht nennen. Also wenn du gesagt kriegst, du bist eindeutig verfassungsfeindlich, aber du bist so irrelevant, dass du mich gar nicht groß interessierst, ist es zumindest kein Grund, vielleicht die Sektkorken knallen zu lassen. Und man muss dazu sagen, die NPD, die war zu dem Zeitpunkt des Urteils politisch und finanziell am Boden. Also die musste ein paar Jahre vorher eine Millionenstrafe begleichen, weil sie einen falschen Rechenschaftsbericht abgegeben hat. Es gab heftigste Grabenkämpfe in der Partei. Der Parteivorsitzende Holger Apfel wurde abgesägt wegen eines angeblichen homosexuellen Übergriffs auf einen jungen Kameraden, wie es im NPD-Sprech hieß. Also die haben sich wirklich zerlegt. Also war kein Vergleich mehr mit der Partei, die ich ja 10, 12 Jahre früher auf ihren Parteitagen erlebt hatte, die da vor Selbstvertrauen gestrotzt hat.
Ja, okay, gut. Also sie hat vielleicht das Gerichtsverfahren gewonnen, aber nicht an sich als Partei, wenn du das so sagst. Es gibt der Vollständigkeit halber noch was Zweites, was bei diesem Urteil festgelegt worden ist. Es gibt noch einen kleinen Kniff, den das Bundesverfassungsgericht in sein Urteil eingebaut hat, um verfassungsfeindlichen Parteien, egal wie groß sie sind, doch das Leben ein bisschen schwerer zu machen. Und das ist das Thema Parteienfinanzierung. Da sagen die Richter nämlich, auch wenn eine Partei nicht verboten ist, kann man ihr unter Umständen trotzdem staatliches Geld entziehen. Dafür bräuchte es dann nur ein entsprechendes Gesetz. Hat das irgendwas gebracht, dieser Teil des Urteils?
Ja, das hat definitiv was gebracht. Das sieht man an der Heimat, so wie die NPD sich ja inzwischen nennt. Die Politik hat nämlich sehr schnell reagiert auf dieses Urteil, hat schon 3 Monate später, glaube ich, war es tatsächlich eine Grundgesetzänderung beschlossen. Verfassungsfeindliche Parteien können von staatlichen Geldern ausgeschlossen werden. Da geht es vor allem um die sogenannte Wahlkampfkostenerstattung. Und es ist jetzt erst ein paar Wochen her, dass das Bundesverfassungsgericht auf Grundlage dieses Gesetzes tatsächlich beschlossen hat, die Partei, die Heimat, formerly known as NPD, kriegt 6 Jahre lang kein Geld vom Staat, weil sie verfassungsfeindlich ist. Also zumindest das hat das Urteil damals auf den Weg gebracht.
Thies, fassen wir mal zusammen. Was haben wir? Das zweite Verbotsverfahren gegen die NPD. Die Partei wird wieder nicht verboten, genauso wie nach dem ersten Verbotsverfahren. Diesmal nicht, weil sie nicht verfassungsfeindlich wäre, das ist die Partei, das stellt das Gericht auch zweifelsfrei fest, aber sie ist inzwischen zu klein, zu irrelevant geworden. Ja, und das hätte sich am Anfang des Verfahrens eigentlich keiner denken können. Es hat ja über mehrere Jahre gedauert, vom Einreichen des Antrages bis zu diesem Urteil, und da ist die Partei einfach zu klein geworden. Warum?
Da auch aus den Landtagen geflogen im Übrigen. Also ja, da hat sich viel bewegt.
Da kommen wir auch in der nächsten Folge nochmal drauf, was da alles passiert ist in Deutschland und was die Gründe dafür waren. Was aber bleibt nach diesem Urteil im zweiten NPD-Verbotsverfahren, ist eine riesige Frage. Und das ist das Argument der Größe. Also wann hat eine Partei die richtige Größe, um verboten zu werden? Die Gerichtsreporterin Ursula Knapp sagt zu dieser Frage ganz klar:
Die haben wir nicht gelöst. Natürlich ist doch keine Frage, dass eine Partei, die sehr stark ist, ein Verbot ganz anders in der Öffentlichkeit einschlägt. Und es auch die Frage ist, kriegen Sie das noch unter Kontrolle? Sie brauchen ja ganz schön viel Polizei, wenn Sie das alles verfolgen wollen bei einer verbotenen Partei. Ich meine, es geht, aber es ist schwer. Und das Problem haben Sie uns, der Politik, uns, der Öffentlichkeit, den Medien, allen, die wir darüber reden, gelassen. Das ist nicht beantwortet.
Was denkst du, Thies? War diese Größenklausel, die das Bundesverfassungsgericht da eingeführt hat, gut?
Also je länger ich über dieses Urteil nachgedacht habe, umso mehr habe ich mich eigentlich darüber geärgert, muss ich sagen. Weil ich finde, dass Größe als Argument sehr gefährlich ist. Das ist auch nicht nur meine Meinung. Also das sagt auch, gut, der ist natürlich Partei, aber der Antragsschreiber Christoph Möllers, der hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Also aus seiner Sicht sollte Größe nicht das Kriterium sein.
weil es in der Tat keine gute Prognostik gibt, wie sich politische Parteien entwickeln. Also die NSDAP hatte halt 1928 drei oder weniger als 3% und 1932 hatte sie 37%. Und das hat auch keiner vorhergesehen. Und wenn externe Schocks passieren, wie die Weltwirtschaftskrise zum Beispiel, dann kann das halt so schnell gehen und dann ist das ganze Potentialitätsargument, glaube ich, tatsächlich nicht besonders zielführend. Das ist, glaube ich, wirklich ein Argument, das ein bisschen den politischen Prozess verkennt.
Also im Klartext, es kann einfach sehr, sehr schnell gehen. Bei Adolf Hitlers NSDAP, da waren es etwas mehr als 4 Jahre von der 2%-Partei bis zur Machtübernahme 1933. Und man muss sich das schon immer vor Augen führen, finde ich. Unser Grundgesetz ist ja 1948 geschrieben worden, ja später dann verabschiedet worden. Also das ist nur 15 Jahre nach 1933 geschrieben worden, um genau das zu verhindern. Natürlich mit Blick auf die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, eine faschistische Machtübernahme, die Vernichtung der Demokratie. Und wenn das Bundesverfassungsgericht feststellt, dass eine Partei solche oder auch nur ähnliche Ziele wie damals die NSDAP verfolgt, dann gehört diese Partei meiner Meinung nach auch daran gehindert, egal welche Größe sie hat, weil das kann sich schnell ändern.
Wir haben noch nicht geklärt, Thies, was eigentlich passiert ist in der Zeit mit der NPD, warum sie so klein geworden ist. Warum ist sie auf einmal so schnell geschrumpft? Und du hast vorhin schon gesagt, es hatte finanzielle Probleme als Grund. Es gab innerparteiliche Grabenkämpfe. Aber natürlich kann man auch sie.
Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Ja, die AfD entsteht. Und die NPD ist in der AfD aufgegangen, Thies, kann man das so einfach sagen?
Also personell kann man das nicht sagen, dass maßgebliche Aktivisten der NPD jetzt bei der AfD gelandet wären. In Einzelfällen schon, aber nicht in der Masse. Es gibt ja auch so eine Unvereinbarkeitsliste, die der AfD-Vorstand beschlossen hat. Da steht auch die NPD drauf, wie viel die wert ist. Darüber kann man streiten. Aber eigentlich hieß es, wer aus der NPD kommt, der darf nicht in die AfD rein. Ideologisch aber, da hat die AfD tatsächlich vieles von der NPD übernommen. Also für die Hasstiraden der AfD gegen Minderheiten, auch gegen die demokratischen Parteien, auch für die Verharmlosung der deutschen Verbrechen der Nazizeit, also Stichwort Denkmal der Schande, für die Verbreitung von Verschwörungsmythen, da könnte man sagen, ist die NPD sowas wie der Pate gewesen. Das kann man ganz gut an der Sprache festmachen, finde ich. Also Systemparteien, Systemmedien, Globalisten, linksgrün versifft, Umvolkung, Volkstod, der große Austausch. All diese Begriffe sind ursprünglich NPD- oder Neonazi-Vokabular und ja, diese Worte werden jetzt auch von wirklich führenden Leuten bei der AfD verbreitet. Ob im Bundestag, ob in Presseerklärungen, ob bei Kundgebungen. Der frühere NPD-Vorsitzende Udo Vogt, auch wenn man jetzt den nicht unbedingt als Kronzeugen nehmen sollte, aber ich finde, er hat es mal ganz treffend zusammengefasst. Die AfD erntet, was die NPD in über 30 Jahren gesät hat.
Ja, und die AfD, die wäre im Moment definitiv groß genug, um sie eventuell zu verbieten. Sollen wir es also nochmal versuchen? Ein Rechtsextremismusforscher, der Verbotsverfahren untersucht, sagt ganz klar ja. Eine ehemalige Justizministerin sagt ganz klar nein. Und die Argumente von beiden hört ihr in der nächsten Folge. Das war Die Entscheidung. Politik, die uns bis heute prägt. NPD, AfD und das Parteiverbot. Folge 2. Ab wann sind Nazis relevant? Reporter war
Thies Maasen.
Alle Folgen von uns gibt es zum Sofort-Anhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer jetzt noch mehr in diesen Mikrokosmos Bundesverfassungsgericht einsteigen will oder in andere spannende Gerichtsverfahren vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, dem empfehle ich den Podcast Die JustizreporterInnen. Der wird gemacht von den Journalisten und Journalistinnen der ARD-Rechtsredaktion. Die meisten von ihnen sind mindestens solche Gerichtsreporter-Haudegen wie Ursula Knapp. Die wissen einfach alles und erzählen das in dem Podcast so, dass es wirklich jeder versteht. Also eine unbedingte Hörempfehlung von mir. Gibt es in der ARD-Audiothek, genauso wie uns. Abonniert uns dort gerne und liked uns und empfehlt uns weiter. Und hier noch unsere E-Mail-Adresse für euer Feedback: dieentscheidung@br.de. Ich poste sie auch nochmal in die Shownotes. Ich bin Christine Auerbach. Wir hören uns. Ciao.